Guten Morgen, liebe Gemeinde. Jetzt hört man mich. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Und auch. Ich dachte schon, was ist hier los? Keiner begrüßt mich. Ich freue mich, euch alle zu sehen und wünsche von dieser Stelle auch allen gottesreichen Segen zum neuen Jahr, die ich noch nicht gesehen habe. Und wünsche jedem Einzelnen von uns, ob ihr zu unserer Gemeinde gehört oder nicht, dass ihr Gottes reichen Segen in diesem neuen Jahr erlebt, dass ihr seine Gegenwart erlebt, seine Gnade erlebt in allen Situationen, die auf euch zukommen. Und ich glaube, wir haben heute einen sehr passenden Text für den Start ins neue Jahr. Normalerweise ist es ja so, dass wir über die Jahreslosung predigen, aber ich hab mir dann die Jahreslosung angeschaut und den Kontext, in dem die Jahreslosung steht, Psalm 34, Vers 15, und habe mir gedacht, nee, das kannst du nicht machen, du nimmst den ganzen Psalm. Und dazu habe ich mich entschieden, und wir werden auch über die Jahreslosung reden, aber wir werden den ganzen Psalm uns anschauen und die Botschaft für uns versuchen, fruchtbar zu machen, für uns relevant in unseren Alltag reinzubringen. Und ich bitte euch, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt mit mir Psalm 34 auf. Psalm 34. Und zur Lesung von Gottes Wort wollen wir aufstehen, nach Möglichkeit. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn sollen sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen oder Reiche darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört. Aus all ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres und ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen du in das Jahr gestartet bist. Einige vielleicht mit großen Erwartungen, mit Wünschen, einer großen Vorfreude. Andere von uns vielleicht eher mit Fragen. Ja, was wird auf mich zukommen? Andere vielleicht mit Ungewissheit und vielleicht sogar einige mit Angst. Das, was du am meisten fürchtest, und das, wonach du dich am meisten sehnst, wird das Jahr 2019 ganz entscheidend prägen. Vielleicht wäre es deshalb gut, wenn du dir diese Frage einmal ganz ehrlich beantwortest, bevor wir weitergehen. Wovor hast du Angst in Bezug auf 2019? Gibt es etwas, was du fürchtest? Gibt es etwas, was du dir ganz besonders wünschst? Unsere größte Angst nämlich und unsere größte Sehnsucht hängen meist unmittelbar miteinander zusammen. Unsere größte Angst ist nämlich meistens, dass wir nicht das bekommen, was wir uns am meisten wünschen. Angst ist fester Bestandteil unseres Lebens als Menschen. Davon sind wir auch als Christen nicht befreit. Ängste können uns lähmen, uns die Freude rauben. Sie können uns daran hindern, Jesus konsequent nachzufolgen. Der Psalm, den wir gerade gelesen haben, ist sozusagen ein Lied für Ängstliche. Wir erfahren aus der Überschrift, dass der Psalm, wenn ihr mal reinschaut, die habe ich gerade nicht vorgelesen, wir erfahren aus der Überschrift, dass der Psalm einen konkreten historischen Bezug hat. Dort heißt es von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Ihr könnt diese Situation, die wirklich skurril ist, mal in 1. Samuel 21 nachlesen, wo David, um sich vor Saul zu schützen, aus Israel flieht und nach Gat kommt. Das war nicht unbedingt die cleverste Idee, weil Gat ist die Heimatstadt von einem gewissen Goliath. Den hatte David ein paar Tage vorher einen Kopf kürzer gemacht. David kommt in Gat an und merkt, oh, was jetzt? Die mögen mich hier, glaube ich, auch nicht. Und merkt, dass er jetzt wieder in Gefahr ist. Sein Leben ist schon wieder in Gefahr. Und um sich zu schützen, um dem König irgendwie deutlich zu machen, dass er keine Gefahr für ihn darstellt, stellt er sich wahnsinnig. Und Abimelech sagt, oder Achish, so heißt er, sagt zu seinen Leuten, was soll ich, habe ich nicht schon genug Wahnsinnige? Schick den weg. Also verschwendet keinen Gedanken mehr an David. Und David flieht aus Gat und zieht sich zurück in einer Höhle außerhalb der Stadt. Wieder entkommt er. Und Davids Leben zu diesem Zeitpunkt war wenig beneidenswert. Kein echtes Zuhause, ständig auf der Flucht, vom König gehasst und verfolgt. Und jetzt wieder in einer lebensbedrohlichen Situation. Und jetzt da draußen in der Höhle. Und in dieser Lage schreibt David diesen Psalm. Er bringt nicht nur seinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck, der ihn immer bewahrt hat und gerettet hat. Er wendet sich in seinem Psalm an Menschen, die ebenfalls zu Gott gehören und genau wie er durch Not gehen müssen, von Ängsten geplagt sind. Psalm 34 ist nicht einfach ein Dankpsalm, es ist ein Weisheitspsalm. Und wenn ihr in 1. Samuel 21 schon mal gelesen habt, dann müsst ihr direkt mal weiterlesen in Kapitel 22. David befindet sich dort in der Höhle und dann lesen wir, dass eine Vielzahl von Leuten zu ihm kommt. Und zwar Bedrängte, Verfolgte, Unterdrückte, Verstoßene, Perspektiv- und Hoffnungslose. Und David wird ihr Anführer. Was für eine Crew. Ein Mann, der verfolgt wird, gefolgt von Menschen, die alle verfolgt, unterdrückt, verarmt und was auch immer sind. Er wird ihr Anführer. Und in dieser Höhle, wahrscheinlich in dieser Situation, dort in dieser Höhle, spricht David diesen Psalm. Dichtet er diesen Psalm und richtet ihn an diese Menschen. Und was hat David diesen Menschen zu sagen? Was hat uns Gott durch David zu sagen? Er hat uns zu sagen, dass wir als Kinder Gottes eine unzerstörbare Freude haben, weil wir in Gott geborgen sind und uns deshalb nicht von unseren Ängsten, sondern von Gottesfurcht bestimmen lassen sollen. Und das sind die drei Punkte auch unserer Predigt. Und es beginnt mit einem mysteriösen Lobpreis. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Foto schon mal gesehen hat. Am 16. Dezember letzten Jahres, 2018, erschien dieses Foto in der New York Times. Dieses Foto zeigt unsere Geschwister in China. Es sind Mitglieder der sogenannten Early Rain Covenant Church. Diese Menschen stehen da im Park und beten Gott an. Im ersten Moment würden wir sagen, okay, nichts Besonderes. Ein paar Tage zuvor wurde dieser Gemeinde verboten, sich zu versammeln in ihrem Gemeindehaus von der chinesischen Regierung. Ihr Pastor, alle ihre Ältesten und noch 80 weitere Mitglieder wurden alle eingesperrt. Der Rest der Gemeinde am nächsten Sonntag entschied sich dazu. Sie gingen nicht ins Gemeindehaus, sondern gingen in den Park und lobten Gott vor den Augen der Welt. Aus menschlicher Perspektive überhaupt nicht nachzuvollziehen. Wie kann man so furchtlos sein? Wie kann man so eine Freude ausstrahlen? Es gibt Videos von diesem Moment, die müsst ihr euch mal reinziehen. Es ist unglaublich, wie diese Menschen verfolgt und zerdrückt, gepeinigt dort stehen und Gott preisen, mitten im Park. Wenn man sich unseren Psalm durchliest und anfängt zu lesen, dann denkt man, okay, es ist ein typischer Psalm. Fängt an mit einem Lobpreis, wie immer ein Psalm anfängt. Ja, David sagt, den Herrn will ich rühmen alle Zeit. Die Sanftmütigen sollen sich in ihm freuen. Erhebt den Herrn mit mir und lasst uns seinen Namen erhöhen. Nichts Besonderes, oder? Nun, wenn man sich die historische Situation bedenkt, die wir gerade besprochen haben, dann ist es schon sehr eigenartig, was hier passiert. Hier spricht ein Mann, der bedrängt und verfolgt wird, der kein Zuhause hat, dessen Leben bedroht ist. Und nicht nur das, er spricht zu Menschen, die genauso bedrängt sind, ausgestoßen, unterdrückt und verfolgt. Er fordert die Armen, die Schwachen, die Ängstlichen auf, sich in Gott zu rühmen. Sich zu freuen. Irgendwie unpassend, oder? Fast schon mysteriös. Verdrängt David gerade erfolgreich die negativen Umstände, in denen er steckt? Hat er nicht im Blick, in was für einem Unglück die Menschen stecken, die er um sich hat? Ich bin mir ziemlich sicher, David verdrängte nicht die schweren Umstände. Er verschloss auch nicht die Augen vor der harten Realität. Das sehen wir zum Beispiel in Vers 20. Schaut mal da rein, was David da sagt. Vers 20. Durch viel Unglück muss der Gerechte gehen. Also derjenige, der zu Gott gehört. David war kein Idealist und auch kein blinder Optimist. Er spricht über seine Not, seine Ängste und die Bedrängnisse. Er war Realist. Aber seine Freude war Produkt einer unumstößlichen Realität, die in Gott verankert ist. Diese Freude gleicht der Freude, die wir auch bei Paulus sehen, zum Beispiel im Philipperbrief. Wir sehen, wie er diesen Brief aus dem Gefängnis herausschreibt und wir sehen eine unglaubliche Freude mitten im Leid. Und wir sehen, wie er die Geschwister um sich herum, die auch leiden, auffordert, freut euch. Christliche Freude ist anders. Es ist eine Freude, die nicht von dieser Welt ist und durch nichts in dieser Welt zerstört werden kann. Es ist diese Freude, die Christus seinen Jüngern in Johannes 16 verheißt, die uns niemand nehmen kann. Es ist diese Freude, die er in Johannes 17 vom Himmel herunterbittet für seine Jünger. Ich weiß, weil wir alle wissen das, sich immer zu freuen, so wie Paulus das sagt, sich immer zu freuen, scheint auf den ersten Blick unrealistisch, abgehoben und irgendwie sogar weltfremd. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass christliche Freude nicht auf vergänglichen Umständen, sondern auf einer konstant bleibenden Realität beruht, nämlich Christus. Christliche Freude beruht nicht auf vergänglichen Umständen, sondern auf einer konstant bleibenden Realität, Christus selbst. Christliche Freude ist nicht realitätsfern, sie ist nicht weltfremd, sondern sie gründet auf einer ewigen, unvergänglichen Realität, die für diese Welt unsichtbar ist. Und dieser Punkt bringt uns einen Schritt weiter zu dem Grund für Davids Lobpreis, zu dem Grund, für diesen Lobpreis, den wir dort in China sehen. Hinter der Realität von Verfolgung, Ungewissheit und Leid stand für David eine Realität, die ihm große Freude schenkte. Es war die tiefe Geborgenheit in Gott. Gibt es Menschen, die du beneidest für das, was sie haben? Für das Leben, das sie leben? Ja, wer ist diese Person, bei der du sagen würdest, der hat alles richtig gemacht? Der hat's richtig gemacht. John Piper hat in seiner berühmten Predigt Don't Waste Your Life, für alle, die des Englischen mächtig sind, empfehle ich diese Predigt sich mal anzuhören. Don't Waste Your Life, also verschwende nicht dein Leben. Er hat dort einen spannenden Vergleich gezogen. Er berichtete von zwei Single-Damen, beide schon Ende 70 und die andere Anfang 80, die eine Krankenschwester und die andere Ärztin. die beide ihr Leben voll und ganz der Mission gewidmet hatten. Als die beiden eines Tages auf dem Missionsfeld mit dem Auto unterwegs waren, versagten plötzlich die Bremsen und sie knallten einen Abhang herunter und beide starben sofort an der Unfallstelle. Demgegenüber stellte Piper ein Ehepaar, das schon mit Mitte 50 in Rente gegangen war. Sie waren nach Florida umgezogen, wo sie sich ein Segelboot kauften und ihre neu gewonnene Freizeit mit Softball und Muscheln sammeln verbrachten. Wer ist glücklich? Wen würdest du als beneidenswert bezeichnen? Herausfordernd, oder? Wenn wir in die Bibel reinschauen, merken wir, dass Gott ganz andere Kategorien für glücklich sein hat als wir. Ja, unser Psalmbuch, der Psalter, beginnt gleich mit den Worten: Glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Und etwas weiter: Glücklich ist der Mensch, der sich bei Gott birgt. Und Psalm 32, also zwei Psalmen vor unserem Psalm: Glücklich ist der, dem Übertretungen vergeben sind, dessen Sünde zugedeckt ist. Davids Lobpreis hat eine feste Grundlage. Und das sind die Menschen, die aus Gottes Perspektive als glücklich zu bezeichnen sind. Das sind die Menschen, die mit Hoffnung, mit Zuversicht in die Zukunft gehen können. Die Grundlage für Davids Lobpreis ist das große Glück, dass er sich voll und ganz in Gott geborgen weiß. Vers 9. Glücklich ist der Mann, der sich bei Gott birgt. Und dieses Glück fasst er zusammen in den vielen Zusagen, die wir in diesem Psalm finden. Vor allem Vers 5 bis 8 und dann wieder Vers 15 bis 23. Es sind Zusagen von Gottes Zuwendung, Schutz und Gnade. Lasst uns mal gemeinsam durchgehen. Schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr sie habt, und lasst uns gemeinsam durchgehen. Welche Zusagen finden wir hier? Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er befreit sie. Vers 10. Kein Mangel haben die, die den Herrn fürchten. Vers 11. Die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Vers 16. Die Augen des Herrn sind auf den Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Schreien. Vers 18. Aus allen Bedrängnissen rettet er sie. Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vers 21. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Und dann noch Vers 23. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nichts büßen. Ja, alle diese Sätze beschreiben die tiefe Geborgenheit des Gerechten in Gott, also des Menschen, der zu Gott gehört. Diese Menschen sind aus Gottes Perspektive als glücklich zu bezeichnen. Warum? Sie sind gerettet, umgeben, gehört und angenommen von Gott. David hat dieses große Glück erkannt und so fordert er seine Zuhörer auf und erinnert sie daran: Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Glücklich ist der Mann, der sich bei ihm birgt. Ja, die Freude aus den ersten drei Versen gründet auf diesem Glück, der tiefen Geborgenheit in Gott. Die Realität, von Gott angenommen, gerettet, umgeben, beschützt und gehört zu sein, brachte David dazu, Gott zu loben, mitten in der Verfolgung. Es brachte sein Gesicht zum Strahlen, lesen wir in Vers 6, mitten im Sturm. Für ihn hatte die Geborgenheit in Gott so großen Wert, so unschätzbaren Wert, dass er, obwohl er verfolgt war, keine Heimat hatte und keine irdische Sicherheit, sagen konnte: Keinen Mangel haben die, die Gott fürchten. Keinen Mangel, sagt ein Mann ohne Heimat. Was wir hier sehen, hat nichts mit Naivität zu tun. Vielmehr hat David erkannt, dass es bleibenden Halt für ihn nur in einer einzigen Beziehung gibt, und zwar in seiner Beziehung zu Gott. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern David hat etwas erkannt. David hat in seinem Herzen verstanden, dass die tiefe Geborgenheit in Gott alles ist, was er braucht. Er hat erkannt, dass dieses Angenommensein, dieses Umgebensein von Gott ein Reichtum ist, der alles andere in den Schatten stellt. Und deshalb schließt er den Psalm auch damit ab, dass er feststellt, dass der Gerechte im Gegensatz zu dem Gottlosen derjenige ist, der am Ende nichts zu bereuen hat. Auch wenn wir in diesem Leben durch viel Leid gehen müssen. Würdest du dich jetzt gerade als glücklich bezeichnen? Ich frage dich als Kind Gottes. Ja, vielleicht liegt gerade mal wieder ein Jahr hinter dir, das voller Herausforderungen und schmerzhafter Erfahrungen war. Vielleicht schaust du deswegen auch mit Angst und Ungewissheit nach vorne. Und vielleicht klingen solche Aussagen wie hier in Vers 21, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen, völlig realitätsfern für dich. Du würdest sagen, für mich gilt nur Vers 20 Anfang, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, das bin ich. Das ist meine Situation, Gott. Das ist meine Situation. Vielleicht würdest du dich auch nicht als glücklich bezeichnen, weil im letzten Jahr wieder mal ein großer Wunsch deines Herzens nicht in Erfüllung gegangen ist. Weil du Angst hast, etwas Bestimmtes niemals erleben zu können. Und du kommst immer mehr zu sagen, für einige mag Vers 21 gelten, dass Gott sie beschützt. Für mich gilt, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Und ich will dich heute Morgen ermutigen. Das Glück, von dem David hier spricht, wenn du Kind Gottes bist, dann gilt dir dieses Glück. Es gilt dir und mir wegen Jesus. Indem sich vor allem das, was wir in Vers 20 und Vers 21 lesen, voll und ganz erfüllt. In ihm hast du das Glück, das durch keinen irdischen Mangel aufgewogen und durch kein Leid dieses Lebens zerstört werden kann. Christus ist derjenige, der stellvertretend für uns durch größtmögliches Leid gehen musste. Er musste durch dieses Leid gehen. Der Vater bewahrte ihn nicht davor. Er ging durch große Schmerzen, riesigen Verlust und furchtbare Qualen und sogar in den Tod für uns. Aber niemals verlor der Vater die Kontrolle. Nicht eines seiner Gebeine wurde zerbrochen, sagt uns Johannes in Johannes 19, Vers 36. Und am dritten Tag erweckte der Vater seinen Sohn von den Toten und erhöhte ihn und verherrlichte ihn über alle Maßen. Letztendlich konnten weder Menschen noch der Teufel noch der Tod dem Sohn Gottes etwas anhaben. In ihm erfüllt sich Vers 20, vielfältig war sein Leiden. Aber in ihm erfüllt sich auch Vers 21. Er bewahrt ihn, dass nicht eines seiner Gebeine zerbrochen wurde. Und weil du in Christus bist, Kind Gottes, weil du an ihn glaubst, weil du in ihm verborgen bist, darfst du wissen, dass Gott dich genau so bewahrt, bis er dich eines Tages in seine Herrlichkeit nimmt. Du bist geborgen in den Händen, die dieses Universum halten vom ersten Moment an und die für dich durchbohrt wurden. Katie Keller, die Frau von Timothy Keller, hat einmal diese sicherlich nicht einfache Wahrheit so festgehalten. Gott bewahrt uns nicht immer vor Dingen, die uns verletzen. Aber er bewahrt uns, während wir durch sie hindurchgehen, bis hin zur anderen Seite der Auferstehung, wo unsere wahren Hoffnungen und unser wahres Glück liegen. Das ist das Gleiche bei Christus gewesen. Der Vater hat ihn nicht vor den Leiden bewahrt. Er hat ihn reingeschickt für uns, für dich und mich. Und Gott bewahrt uns manchmal nicht vor Dingen, die uns verletzen, die uns wehtun. Aber wir können uns sicher sein, dass während wir durch sie hindurchgehen, dass er neben uns geht, dass er um uns ist. Und dass er uns bewahrt und dass selbst der Tod uns nicht von ihm trennen kann, dass wir durch den Tod hindurchgehen werden und auf der anderen Seite aufstehen werden und ihn sehen werden und wir werden aufwachen, vollkommen erlöst, vollkommen geheilt und vollkommen erneuert. Nicht eines meiner Haare auf meinem Kopf fällt runter, wenn er das nicht will. Und auch wenn ich in meinem Leben durch Täler durch muss und auch wenn ich eines Tages sterben werde und die Augen schließen muss auf dieser Seite, hört seine Bewahrung nicht auf. Sondern er wird mich auferwecken zum ewigen Leben, vollkommen erlöst, geheilt und erneuert. Und weil Christus für uns stellvertretend gestorben ist und durch größere Leiden gegangen ist für uns, dürfen wir sicher sein, dass jede einzelne Zusage dieses Psalms mir ganz persönlich gilt. Durch sein Leiden hat er uns das größte Glück verschafft. Dadurch bin ich angenommen von Gott. Er sieht mich freundlich an. Zu jeder Tages- und Nachtzeit hört er mir zu, wenn ich zu ihm schreie. Er kennt jeden verzweifelten Schrei meines Herzens. Wegen Christus weiß ich, dass Gott mir nahe ist, dass Gott meinem zerbrochenen, meinem verängstigten Herz nahe ist. Und in Christus bin ich vollkommen sicher bis in alle Ewigkeit. Er ist der Engel des Herrn, der sich um mich herum lagert. Vergiss das nie. Egal welcher Realität du 2019 ins Gesicht schauen musst, ins Auge schauen wirst, egal welcher Realität du ins Auge schauen wirst, Christus ist die eine Realität, die bestehen bleibt. Wenn alle Felsen zerbrechen und alle Sterne vom Himmel fallen, die Menschen sich errichten, um glücklich und sicher zu sein, dein Felsen und dein Licht bleibt. Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und weil du in ihm bist, hast du eine Beziehung, die dir bleibenden Halt und Sicherheit gibt. Kind Gottes, egal wie deine Umstände jetzt gerade sind, du bist glücklich zu schätzen. Du bist glücklich zu schätzen. Du bist angenommen, geliebt, gehört und für immer bewahrt von dem König der Könige. In Jesus hast du ein Glück, das durch keinen irdischen Mangel aufgewogen und durch kein irdisches Leid berührt werden kann. Der amerikanische Pastor James Greer hat dazu geschrieben: Und wenn mir das Leben ins Gesicht schlägt, kann ich als Kind Gottes sagen, ich bin immer noch von Gott geliebt und angenommen. Das ist ein Schatz, den ich nicht verdiene und nicht verlieren kann. Und die Freude über diesen Schatz bringt mich zum Jubeln, auch mit einer blutigen Nase. Du hast eine Freude, die weder von irdischem Mangel noch vom Tod geraubt werden kann. Und der Appell aus Vers 9 ist deshalb auch für uns so relevant, wo David uns sagt, schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Er rief es Menschen zu, die am Ende mit ihrem Leben waren, die mittellos und heimatlos waren. Er rief es Menschen zu, deren Herz von Angst bestimmt war. Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Ist es nicht interessant? David sagt nicht, denkt darüber nach, dass Gott gnädig ist. Er sagt, schmeckt und seht. Er appelliert an unsere Sinne. Gottes Gnade ist etwas, was wir erfahren haben. Wenn wir an Christus glauben, wir haben tatsächlich erlebt, wie Gott unsere Augen für unsere Sünde und seine Liebe geöffnet hat. In dem Moment, in dem Gott uns wirksam herausrief aus unserem alten Leben, haben wir seine Gnade geschmeckt. Wir haben sie gesehen. Und das ist, was wir regelmäßig im Abendmahl erleben, Geschwister. Bevor wir das Brot und den Kelch rumreichen, hören wir immer diese Worte. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Gott ruft uns zu seinem Tisch, damit wir immer wieder neu seine Liebe wahrnehmen. Wir sehen, wie das Brot gebrochen wird und wissen, dass der Körper unseres Erlösers für uns gebrochen wurde. Wir schmecken das Brot und den Wein auf unserer Zunge und wissen, dass Christus genauso real, wie ich Brot und Wein schmecke, den Tod und den Zorn des Vaters für mich geschmeckt hat. Im Abendmahl lädt Gott uns ein, seine unverdiente Gnade zu schmecken und zu sehen. Und dieser Aufruf gilt für unser gesamtes Leben, nicht nur fürs Abendmahl. Wir müssen uns regelmäßig ins Staunen und Genießen begeben. Und zwar ins Staunen und Genießen von Gott selbst, von seinem Wesen, von seiner Liebe zu uns. Und dafür müssen wir, Geschwister, immer wieder in sein Wort eintauchen. Sein Wort ist wie ein reich gedeckter Tisch, auf dem Gott alles ausbreitet und sagt, das alles schenke ich dir in Christus. Genieße es. Nimm es wahr, wie sehr ich dich liebe. Nimm es wahr. Schmeck und sieh. Schmeck und sieh. Dort werde ich immer wieder erkennen, dass es mir wirklich an nichts mangelt, an diesem Tisch, den Gott in seinem Wort für mir ausbreitet, dass ich in Christus wirklich alles habe, was für eine große Sicherheit, was für ein Glück ich habe. Und das wird alle Ängste still machen in meinem Herzen. Die Angst vor dem Morgen, die Angst vor irgendeinem irdischen Mangel, meine Angst, etwas zu verpassen, wenn ich Jesus nachfolge, meine Angst, nicht von Menschen anerkannt zu sein, das alles hört dort auf. Und Geschwister, es ist deshalb so wichtig, dass wir diesen Aufruf von Gott, schmeckt und seht, wahrnehmen und ernst nehmen, weil Gott nicht der Einzige ist, der sagt, schmeckt und seht. Dieser Appell, schmeckt und seht, erklang schon einmal in der Bibel. Und zwar in Genesis 3, aber es war nicht Gott. Es war der Teufel. Es war der Teufel, der die Menschen verführte und sagte, schmeckt und seht. Er führte sie zu diesem Baum. Und Adam und Eva schmeckten, sie sahen und schmeckten. Es war der Feind Gottes, der sie aufforderte, die Frucht vom Baum der Erkenntnis anzusehen und zu schmecken. Und was folgte, war die Abwendung von Gott. Weil Adam und Eva glaubten, sie würden etwas verpassen. Gott würde ihnen etwas vorenthalten. Aber Geschwister, hören wir nicht auf diese Stimme. Denn hunderte Jahre später ging ein Vater mit seinem Sohn zu einem Baum und ließ ihn kreuzigen an einem Baum außerhalb von Jerusalem und sagte zu uns seitdem, schmeckt und seht. Schmeckt und seht, wie sehr ich euch liebe. Schmeckt und seht, wie groß meine Gnade zu euch ist. Wie sehr ich euch suche, was ich bereit bin zu geben für euch. Schmeckt und seht. Deshalb ernähre dein Herz mit Christus. Er ist das Brot und das Wasser, das du aufnehmen musst. Füttere dein Herz mit dem, was Gott dir in Jesus schenkt, immer wieder. Hier liegt der Grund für die Freude, die wir in den ersten Versen gesehen haben. Diese tiefe Geborgenheit hat die Kraft, jeder Angst, die du jetzt vielleicht gerade in deinem Herzen spürst, die Grundlage zu entziehen und zu einem Leben zu befreien, für das Gott dich bestimmt hat. Ein Leben nicht getrieben von Angst, sondern von Gottes Furcht. Und das ist unser letzter Punkt, nämlich befreiende Furcht, der Antrieb des Gerechten. Der Soziologe Heinz Budde hat in einem Buch Gesellschaft der Angst mal analysiert und dargelegt, dass immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft von Angst getrieben sind. Und die Dinge, die sie tun und die Entscheidungen, die sie treffen, beruhen auf Angst, auf Unsicherheit. Und wenn wir einmal genauer hinsehen, merken wir schnell, dass unsere Welt wirklich eine von Angst getriebene Welt ist. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Wir haben Angst, nicht dazuzugehören. Wir haben Angst, einem Maßstab nicht gerecht zu werden. Wir haben Angst, nicht genügend anerkannt und beachtet zu sein. Wir haben Angst vor unerfüllten Wünschen. Bewusst oder unbewusst ist unsere Welt getrieben von Ängsten und versinkt dadurch immer mehr im Chaos von Orientierungslosigkeit und Unsicherheit. Und warum? Weil Gott in unseren Herzen ein riesiges Loch hinterlassen hat. Diese Ängste zeigen einfach nur an, dass es einen riesigen Mangel in unserem Herzen gibt, der durch nichts gefüllt und gestillt werden kann. Was wird dich in diesem Jahr antreiben? Von was wirst du dich antreiben lassen? Gott hat uns in Christus dazu befreit, ein Leben zu führen, das nicht getrieben ist von Angst, sondern von Gottes Furcht. Und das ist ein großer Unterschied. Unsere bewusste Ausrichtung auf Gott soll unser Antrieb sein. Und David hat uns im Großteil dieses Psalms das große Glück der Kinder Gottes deutlich gemacht. Sie sind geborgen in Gott, absolut sicher und reich beschenkt. Aber das reicht David noch nicht. Er will uns nicht nur sagen, habt keine Angst, sondern er will uns herausfordern zu einem mutigen Leben zur Ehre Gottes. Mitten in diesem Psalm gibt es eine Passage, die auf den ersten Blick wirklich nicht hierhin zu gehören scheint. Und das sind die Verse 10 bis 15. Plötzlich ruft David uns zu, fürchtet den Herrn. Und dann sagt er, kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Vers 12. Wie kommt David an dieser Stelle auf Gottes Furcht? Und ich glaube, dass sein Gedankengang folgender ist. Weil wir in Gott vollkommen sicher und unendlich reich beschenkt sind, sollen unsere Herzen auch in schwierigen Zeiten nicht von Angst, sondern von Gottesfurcht bestimmt sein. Nicht irgendwelche irdischen, vergänglichen Umstände oder Menschen, sondern Gott sollen wir fürchten. Nun, ich muss ehrlich zugeben, dass ich früher oft ein Problem mit dem Begriff Gottesfurcht hatte. Ich konnte es nie so richtig einordnen, was das bedeutet. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass das bedeutet, dass man Angst vor Gott hat. Also im Sinn von einer knechtischen Angst. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Es bedeutet, anzuerkennen, bedingungslos anzuerkennen, wer er ist. Nämlich der heilige und souveräne Gott, der alles regiert. Es bedeutet, sich bewusst zu machen, was sein Wille ist für mein Leben. Und es bedeutet auch, gerade im Zusammenhang unseres Psalms, zu erkennen, was ich in Gott habe. Den Reichtum und die Geborgenheit, über die wir schon gesprochen haben. Deshalb, Furcht Gottes vertreibt Angst. Sie ist befreiend, weil ich durch sie erkenne, dass mein Vater im Himmel mich festhält, mich annimmt und ich absolut sicher bin in seinen Händen. Gott zu fürchten bedeutet ganz einfach, ihm mehr zu glauben als meinen Ängsten. Gottesfurcht vertreibt aber nicht nur unsere Angst, sondern sie treibt uns auch an. Sie macht uns mutig, wie wir in den Versen 14 bis 15 sehen. Das müssen wir uns mal vor Augen halten, was hier steht in den Versen 14 bis 15. David ruft einer Gruppe von Menschen zu, die verspottet wurden, bewahre deine Zunge vor dem Bösen. Er ruft einer Gruppe von Menschen zu, denen viel Leid zugefügt wurde, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Er ruft einer Gruppe von Menschen zu, die gejagt wurden, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist herausfordernd. Die natürliche Reaktion wäre ja ganz anders erstmal bei uns. Wenn uns Leid zugefügt wird, schlagen wir zurück. Wenn uns jemand ungerecht behandelt, schlagen wir zurück. Wir wollen uns nicht übervorteilen lassen. Aber David fordert diese verängstigte Gefolgschaft auf, lasst euch nicht von euren Ängsten bestimmen. Ihr seid absolut sicher in Gott. Fürchtet Gott und lebt mutig. Ja, schon die ersten Christen befanden sich in einer sehr ähnlichen Situation wie die Menschen hier in unserem Psalm. Petrus wendet sich an sie in seinem ersten Brief in Kapitel 3. Und er zitiert unseren Psalm interessanterweise und sagt genauso zu ihnen wie David, jagt dem Frieden nach, tut Gutes, lasst vom Bösen ab. Und dann fasst er genau das zusammen, was David uns hier sagen will. In Kapitel 3, Vers 14 und 15 im ersten Petrusbrief. Fürchtet nicht ihren Schrecken, seid nicht voller Angst, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Also wieder, lasst euch nicht bestimmen von Angst, sondern von Gottesfurcht. Und was ist die Botschaft für uns? In einer Welt, die wegen ihrer Abwendung von Gott von Angst getrieben ist, sollen wir Zeugen unseres Gottes sein, der Menschen aus ihrer Sünde und ihrer Angst retten kann. In einer Welt, die an so vielen Stellen von Schrecken geprägt ist, sollen wir Zeugen unseres Gottes sein, der Menschen aus ihrer Finsternis befreien kann. Petrus in diesem Brief zitiert an einer Stelle noch einmal unseren Psalm. Und er sagt, das haben wir heute schon in der Textlesung gehört, er sagt dort in Kapitel 2, Vers 1, legt ab alle Bosheit, allen Trug, die Neid, Heuchelei und so weiter. Und da begründet er warum. Weil ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Weil wir Gutes empfangen haben, wollen wir Gutes tun. Weil uns vergeben wurde, wollen wir vergeben. Weil er die Wahrheit ist, wollen wir für die Wahrheit einstehen. Weil er uns mit sich selbst versöhnt hat, weil er Frieden gemacht hat, wollen wir den Frieden in jeder Situation suchen, ja, ihm nachjagen. Und auch wenn uns in dieser Welt, wie unseren Geschwistern in China, Lieblosigkeit, Feindschaft und sogar Gewalt entgegenschlägt, brauchen wir nicht verängstigt zurückweichen, sondern fürchten Gott mehr als jede Feindseligkeit und wollen trotzdem Werkzeuge des Friedens, der Wahrheit und der Liebe sein, auch wenn das jedem unserer Impulse widerspricht. Ein Leben in Gottesfurcht, Geschwister, ein Leben in Gottesfurcht ist nichts anderes als ein Leben aus dem Reichtum, den ich in Christus habe. Es ist ein Leben aus der tiefen Geborgenheit in Jesus. Es ist ein Leben, das das Wesen des Reiches Gottes, das eines Tages sichtbar erscheinen wird, im Hier und Jetzt darstellt. Und deshalb ist es ein Leben, das nicht von dieser Welt ist. Weil der Friede und die Vergebung und die Liebe und die Wahrheit, die wir darstellen, nicht von dieser Welt sind. Keiner von uns weiß mit absoluter Gewissheit, was uns im nächsten Jahr erwartet. Was ich dir aber mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist, das, was du am meisten fürchtest, wird dein Jahr maßgeblich prägen und bestimmen. Und deshalb lasst uns von David lernen. Bei aller Ungewissheit, lasst uns leben aus der tiefen Geborgenheit, die wir in Jesus haben. Lasst uns Gott mehr fürchten als alles andere. Und dann lasst uns mutig leben. Als Menschen, die Gutes tun, dem Frieden nachjagen und damit ihren Erlöser vor den Menschen verherrlichen. Amen. Wir singen jetzt vor dem Abendmahl noch das Lied 149. Zu deinem Tisch sind wir geladen.